Der Hochleistungsmodus ist der Modus im Flow.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Was können wir für unseren Lebensalltag eigentlich vom Spitzensport lernen? Weil hier jede Hundertstel Sekunde und jeder Millimeter zählt, kommen innovative Ansätze für Performance, allen voran bei Leistungssportlern, zum Einsatz. Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Rainer Knöller. Als Sportwissenschaftler und Leistungsdiagnostiker ist er Head of Science beim Deutschen Leichtathletikverband. Seit über 2 Jahrzehnten begleitet er SpitzensportlerInnen und Olympiateams, immer mit dem Ziel, das Beste aus Körper und Geist herauszuholen. Aber was im Spitzensport funktioniert, hat auch für uns im Alltag eine enorme Relevanz. Denn auch wir brauchen bessere Regeneration für unsere Gesundheit und mentale Klarheit. Egal ob im Job, als Eltern oder einfach nur, um unsere persönlichen Ziele zu erreichen. Wir sprechen heute über die Kraft des guten Schlafs, über Monitoring ohne Überwachung, über die große Bedeutung guter zwischenmenschlicher Beziehungen im Leistungskontext und darüber, warum wahre Stärke oft in Präsenz und Flow liegt. Hallo Rainer, herzlich willkommen bei Gesundsein.
Hallo Stefanie.
Ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Wir hatten ja das Vergnügen, schon einige Gespräche zu dir und deinen und ehrlich gesagt unseren gemeinsamen Themen zu haben. Und heute bin ich total aufgeregt, dass wir jetzt über diese ganzen Themen hier im Podcast sprechen können, denn ich glaube, dass es total spannend ist, mal in die Szene des Spitzensports zu schauen und zu schauen, was kann denn jetzt Otto Normal hier irgendwie davon lernen? Genau, wie bist du? Du bist Head of Science beim Deutschen Leichtathletikverband und machst, glaube ich, auch noch ganz viele andere Sachen. Wie bist du dort gelandet, wo du heute bist? Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen.
Also wenn man zurückguckt als älterer Mensch, dann hat man immer eine Vita, die ist gebügelt wie ein Strahl, aber eigentlich kommt eins zum anderen und ich habe mich für Sportwissenschaft interessiert und für Training und für Sport und habe dann an der Sporthochschule studiert, habe in Tübingen promoviert und habe am Olympiastützpunkt in Hannover angefangen. Ich dachte, ich ziehe mal nach Norddeutschland und mache mal ein bisschen, dann war ich 20 Jahre da und habe das geleitet am Ende, die ganze Diagnostik. Und habe aber dann die Option bekommen, zum Spitzenverband, wie man sagt, zum Leichtathletikverband in dem Fall hier zu wechseln, weil ich dort projekt- und themenzentriert arbeiten kann. Also nicht eine Routine organisiere, sondern Themen bearbeiten kann, die zum Teil auch noch nicht da sind, die innovativ sind.
Ja. Ja. Also und wozu hast du damals promoviert?
Innovation sozusagen. Entschuldigung?
Ja. Und wozu hast du damals promoviert?
Ich habe promoviert zu Themen, die in der Sportwissenschaft und Trainingswissenschaft damals eigentlich üblich war. Wir haben uns schwerpunktmäßig mit Training beschäftigt, mit wie steht Leistung und Training im Verhältnis, wie viel trainiert jemand, wie trainiert er, was passiert dort. Das war damals im Fokus so in den 90ern und dann in der Promotion in den Nullerjahren. Trainingsanalyse-System habe ich entwickelt, ja.
Super spannend. Du begleitest eigentlich bis heute eben Spitzensportler, die sich ja immer in Extremsituationen befinden eigentlich. Und was ich ja ganz spannend finde, dort, wo sozusagen jede Sekunde zählt, wo jeder Meter zählt, da hat man doch bestimmt auch einen besonderen Antrieb nochmal, das alles zu verbessern. Was treibt dich denn persönlich so an? Was liebst du am meisten an deinem Job?
Mein Job ist geradezu großartig, weil ich, wenn du natürlich für einen sehr großen Verband tätig bist, dann kannst du in Innovationsthemen die besten Leute im Feld treffen und idealerweise dann mit denen auch was machen. Eigentlich gelingt mir das sehr gut, macht mir großen Spaß. Also für die ganzen Themen, über die wir vielleicht nachher ansprechen würden, kann ich mit den besten Leuten in Deutschland konferieren und mit denen was nach vorne bringen. Das ist großartig, wenn man also nicht überlegen muss, wer ist der Coolere und wer kann was, sondern wenn man über Inhalte spricht und überlegt, wie kann man zusammen da mehr draus machen, um das fruchtbar zu machen. Ja. Und meine Erfahrung, je besser die Leute in ihrem Feld, desto entspannter sind die eigentlich. Das ist klasse.
Ja. Interessant. Und du hast es gerade schon gesagt, du arbeitest sozusagen wirklich mit den Spitzenleuten eigentlich in ihren Themenfeldern irgendwie zusammen, weil das natürlich auch im Spitzensport total gerechtfertigt ist. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es zählt irgendwie jede Sekunde, es zählt jeder weitere Zentimeter irgendwie, der gesprungen wird oder sonst was.
Das heißt, Innovation, und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, startet ja wahrscheinlich auch häufig im Spitzensport, genau aus dieser Begründung, ja, weil man einfach nach Möglichkeiten sucht, sich zu verbessern. Und da schaut man natürlich immer nach vorne. Und was gibt's Neues? Was wissen wir Neues? Du hast das jetzt die letzten wie viele Jahre begleitet?
Ui, weiß ich gar nicht. 30.
Also sagen wir 30. Du hast es jetzt die letzten
28 Jahren durchaus wirklich auch hauptamtlich. Aber ich habe vorher in meiner Promotion auch schon mit Spitzensportlern gearbeitet. Ja.
Das heißt, seit 30 Jahren eigentlich erlebst du das mit und eben jetzt viele Jahre auch schon als Head of Science beim Deutschen Leichtathletikverband. Und du hast diese Themen da maßgeblich natürlich vorangetrieben, hast du gerade beschrieben. Was waren denn da so die großen Themenblöcke, die sich dann wirklich als, ja, ich sag mal, Best Practice auch so bei euch etabliert haben?
Also wie angedeutet, haben wir uns ein halbes Leben zurück, so vor 25, 20 Jahren, 15 Jahren schwerpunktmäßig mit Training beschäftigt. Es gibt ja Training, es ist eine gezielte Schwächung des Organismus und über diese Schwächung passt er sich an und merkt, oh, jetzt muss ich hier rennen und dann gibt es Muskelkater und dann passt man sich an und kann das besser und er kommt mit einer höheren Leistung zurück. Also Training, mehr trainieren, wie trainieren und. Und wir haben wenig uns über die Rückseite der Medaille Gedanken gemacht, über die Erholung. Also du musst dieses Training auch regenerieren können und je mehr du trainierst, desto enger muss das abgestimmt sein. Das war so der erste Big Point, dass man das wirklich umdreht und guckt, wie sind denn Regenerationsmechanismen, was ist wichtig, verschiedene Kompartimente durchaus, aber so im Generellen, also den Fokus auf die Rückseite zu legen, das kam dann in den letzten 10 Jahren so.
Ja, das heißt Regeneration, was spielt denn beim Thema Regeneration noch für eine Rolle neben zum Beispiel Schlaf? Oder ist Schlaf wirklich so das Hauptthema dabei?
Schlaf ist echt das Hauptthema. Also man unterschätzt es. Mensch und Tier schlafen, wenn sie müde sind. Und wir sind natürlich in der Leistungsgesellschaft und Müdigkeit ist verpönt, weil fit sein und vital sein ist cool. Und immer weiter können und mehr können und 4 Stunden nur schlafen. Die Heroes schlafen nur 4 Stunden und arbeiten Tag und Nacht und sind immer fit und rennen Marathon und so. Das ist irgendwie ein bisschen Quatsch, weil so funktioniert das nicht. Es gibt einzelne Menschen, die sehr wenig nur schlafen müssen. Das stimmt. Edison überliefert, dass er mit 4 Stunden auskam, der Typ mit der Glühbirne damals. So was gibt es durchaus. In der Regel braucht der Mensch 8 Stunden. Und wenn er die nicht hat, schafft das auch. Man schafft es auch mit 6. Aber dann ist die Leistungsfähigkeit geringer und auch die Ansprechbarkeit für Training, also die Regenerationsfähigkeit. Und das muss immer so gehen, sonst geht es nicht nach vorne. Man kann dann schon trainieren, mehr trainieren, aber der Effekt, den man sich erhofft, der stellt sich dann nicht ein. Es gibt dann so einen Bereich, in dem sich sättigt. Ja, das ist eigentlich so latest, das ist eigentlich normal, aber das zu implementieren hat gekostet, hat Zeit gekostet. Jetzt sind wir da.
Jetzt seid ihr da. Das heißt, ihr schaut bei den Athletinnen und Athleten, die ihr betreut, schaut ihr darauf, wie lange die schlafen? Schaut ihr auch auf Schlafqualität?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem draufschauen, aber sagen wir mal, wir haben, wenn man so möchte, wir haben eine Box, in der diese ganzen Tools drin sind. Und wenn ein Spitzensportler und ein Trainer sagt, wir wollen das machen, dann können die das machen und dann können die einen Mikrokosmos aufbauen, den wir vom Headquarter aus begleiten, in dem das dann hinterher gespielt wird. Aber es ist nicht so, dass jeder, der Nationalmannschaftsmitglied wird, das machen muss und dass er automatisch einer Doktrin unterworfen wird. Das gibt es in Handballteams zum Beispiel, wenn der Coach das will und der Doktor das will, wird das gemacht. Oder in American Football in Staaten, das sind aber in der Regel immer Teams. Der Leichtathletikverband hat 400 Athleten in vielen Disziplinen und Männlein und Weiblein und Nachwuchs und Olympiakarten. Dann muss das immer individualisiert sein. Also es gibt keine generelle Zwanglösung sozusagen.
Und es hängt natürlich dann stark vom Trainer auch ab, richtig, was der sozusagen für seinem Sportler, seiner Sportlerin empfiehlt.
Am Ende ist der Ansprechpartner Nummer 1 des Athleten der Trainer. Wenn die eng sind und der Trainer sagt, das brauche ich nicht, das machen wir anders, dann ist es auch okay. Am Ende gilt es, ein funktionsfähiges System, ein Mikrokosmos zu entwickeln. Vielleicht braucht er keinen Doc, weil er hat einen Hausarzt um die Ecke, wo er schon immer war. Und, dann funktioniert das sehr gut. Wir haben Einzelfälle, in denen das dann so ist. Wir haben den Zehnkämpfer, den Niklas Kaul zum Beispiel, der kommt aus der Mainzer Ecke, der studiert jetzt in Mainz und der trainiert dort auf dem Campus. und da hat sein Doktor, dann ist das ein funktionierendes System. Warum dem was aufdrücken, was anderswo ist? Aber viele haben es nicht und für die kann man das dann so als Backup aufbauen. Ja. Und okay, dann ist eine Frage des Know-hows natürlich auch.
Und was ist dann alles so in dieser Box drin? Das heißt, was sind das für Hilfsgeräte oder Systeme?
Also die Box ist eigentlich ein Monitoring-Backup, in dem ich mich einloggen kann und in dem ich dann in einer individuellen Intensität Daten hin und her spielen kann. Also klassisch ist so ein Trainingstagebuch. Der Coach weiß, wie viel ich trainiere. Wenn ich jetzt ein Läufer bin, am Montag renne ich 10 Kilometer und am Dienstag 20 und am Mittwoch 1000 Meter Intervalle und am Donnerstag, keine Ahnung, ist vielleicht Regeneration und so weiter. Aber wie der Sportler reagiert, weiß man da ja nicht. Das heißt, er kann dann abends eingeben, ich bin okay, oder morgens, wenn er aufwacht, dann, man kann es doppeln auch, morgens, weil die Regeneration ja in der Nacht dann vonstatten geht, dann kann er morgens sagen, ich bin total müde, ich habe dicke Beine oder ich habe einen dicken Hals oder ich habe whatever, sodass man weiß, okay, der ist nicht richtig fit und man dann zumindest ihn ansprechen kann, um vielleicht den Rhythmus zu relativieren. Das heißt, es ist nicht, dass man gleich alles umschmeißt, aber dass man solche kantigen Spitzen, die dann zu Verletzungen führen können oder zu Krankheiten, dass man die abmildern kann, dass man smooth weiterkommt, so zusammen.
Das heißt, das weiß man auf jeden Fall, dass man bei zu wenig Regeneration oder dass man bei Müdigkeit beispielsweise wirklich ein höheres Verletzungsrisiko hat?
Das ist wissenschaftlich bekannt und nachgewiesen, wenn man so möchte, mit großen Kohorten, mit statistischen Retrospektiven, dass Vorermüdung, wie man sagt, und Verletzungsanfälligkeit hochsignifikant korrelieren. Sprich, jetzt für den Normalmenschen, klar, wenn ich zur Tante fahre auf der Autobahn und ich war vorher partyen bis um 2 und ich muss um 7 aufstehen, weil ich dort zum Frühstück bin oder was weiß ich, dann bin ich müde. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir auf der Autobahn ein Unfall passiert, sehr viel höher. Also wenn ich super entspannt da fahre und ich trinke einen Kaffee und ich habe Zeit und das gilt für Training auch. Ja. Wenn ich müde bin und ich habe ein komplexes, hartes Training, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht voll aufmerksam umknicke zum Beispiel, sehr viel höher als beim Basketball, wenn ich Sporttraining mache unterm Korb und so. Das ist so.
Ja, super interessant. Und also ich habe für mich beispielsweise schon die Regel, dass wenn ich weiß, ich habe irgendwie am nächsten Tag ein paar wichtige Termine und es wird ein voller Tag und ich muss mich lange Stunden gut konzentrieren können, dass ich dann einfach versuche, früh ins Bett zu kommen, ja, und mindestens meine 8 Stunden habe, wenn nicht sogar mehr, und am besten dann ohne Wecker aufwachen. Das heißt, das können wir ja im Grunde genommen als normallos genauso für uns übernehmen. Würdest du dann sagen, dass zum Beispiel so Gadgets wie Oura-Ringe zum Beispiel, die dir helfen, den Schlaf zu optimieren, gut sind? Oder würdest du sagen, man sollte sich doch lieber auf sein eigenes Körpergefühl irgendwie konzentrieren?
Eigentlich ist natürlich das Optimum, dass ich niemand und nichts brauche und ich mein eigenes Messinstrument bin. Also wir unterschätzen uns immer und der Körper ist natürlich ein hervorragendes Messinstrument seines eigenen Zustandes. Also wenn ich auf die Herdplatte fasse und es tut mir da weh, dann habe ich eine Verbrennung und das ist das Signal dafür, dass es nicht cool ist, das zu machen. Ja. So hat mein Meditationslehrer das immer erklärt. Ja, das ist eindrücklich, das weiß jeder. Und dann weiß das Kind, das ist eine Herdplatte, das ist nicht gut, weil das fühlt sich nicht gut an. Aber auch im Training, Verletzungen, die werden immer angekündigt durch eine Änderung der Empfindung in dem Bereich. Also es reißt nicht eine Achillessehne plötzlich aus dem Nichts, sondern das sind Symptome dort, die ich ignoriere, weil ich halt ein Training durchziehen möchte. In der Regel ist es so. Mhm. Also wenn ich diese Empfindung dann verfeinere und sensibilisiere, dann bin ich in der Lage, die Änderungen meines Körpers wahrzunehmen. Ich kann das schon, ich blocke das eigentlich nur aus, weil ich in Gedanken bin und was ganz anderes mache. Sprich, weil wir nicht gut da drin sind, bin ich sehr okay, dass man solche Gadgets nutzt. Und Oura Ring ist super cool, habe ich auch, liegt hier irgendwo rum, nutzt gerade meine Tochter, hat sie mir geklaut. Wenn man das nicht kennt, dann findet man es.
Wenn der Papi so coole Gadgets hat, kommen die auch schnell mal weg. War bei meiner Mama immer so mit Schuhen.
Ist dasselbe, glaube ich, interessanterweise. Also ich habe 3 Töchter, 2 haben das ausprobiert, die dritte wohnt im Ausland. Und beide meinten, haben den gleichen Prozess durchlaufen, dass die super gethrillt sind, da drauf gucken den ganzen Tag und dann am nächsten Morgen und wie war das mit dem Schlaf und, und. Und dass es dann weniger wird, weil beide gemerkt haben, beide haben auch Sport gemacht oder machen Sport, dass sich das dem, was man eigentlich eh schon weiß, annähert. Mhm. Also es passiert nicht, dass ich fit bin und das Gadget sagt, hey, du bist total müde, du musst mehr schlafen. Eigentlich ist das immer nur eine Bestätigung dessen, was ist, was ja gut ist. Also wenn ich schlecht mit mir bin, hilft das Gadget, mich einzunorden in diese Normalität, die ich eigentlich habe. Und dann wird es weniger sexy, weil das halt das dann einfach nur bestätigt.
Wenn man das dann irgendwann von selber schafft, dann ist es gut. Das heißt, der Ura-Ring ist gut für Menschen, die vielleicht auch Probleme haben, das irgendwie so an sich selber zu sehen, zu erkennen, die vielleicht so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst und Müdigkeit und verloren haben und eher immer nur so auf Performance schauen. Da ist es vielleicht gut, mal wieder dieses Bewusstsein zu entwickeln, weil dir jemand das wirklich schwarz auf weiß irgendwie zeigt. Hey, du hast jetzt nicht so gut geschlafen.
Genau.
Für die Menschen, die das aber können, die darin gut sind, für die ist es dann irgendwann sozusagen nicht mehr so relevant im Alltag, das zu nutzen.
Kann das im Hintergrund mitlaufen, aber das ist dann nicht, dass man drauf guckt und da deswegen alles dann relativiert. Das muss man in einem Satz erwähnen, es gibt natürlich große Unterschiede. Viele der Gadgets können nicht, was sie vorgeblich behaupten. Also wenn ich Qualität des Schlafs tracken will, dann ist das nicht hochsignifikant korreliert mit der Anzahl der Umdrehungen, die ich mache im Bett. Wenn ich mich also jede Stunde umdrehe, dann kann das sein, ich drehe mich oft um, weil ich Albträume habe und gestresst bin. Ja, dann ist es schon so, dann zapple ich und mache und tu. Aber man steht sowieso eigentlich nachts auf, um auf Toilette zu gehen, oder man wacht eigentlich nach den Tiefschlafphasen auf und dreht sich und ist im Halbschlaf. Es ist nicht so, dass man sich hinlegt und dann 8 Stunden wie tot da liegt und dann aufsteht und dann war optimal. Das ist nie so. Mhm. Also muss ein bisschen locker auch sein damit.
Ja.
Die einfachen Gadgets können das nicht messen, die können das nicht qualifizieren. Mhm. Das macht es eher komplizierter dann.
Ist so. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man da wirklich, die Gadgets benutzt, die Wearables benutzt, die dann auch wirklich valide Daten liefern.
Ja.
Hast du neben Ura dann auch weitere Tipps zum Beispiel, wo du sagst, das sind verlässliche, die nutzen auch die Sportler?
Ich will eigentlich nicht über Gadgets reden, aber man kann.
Aber wir können ja trotzdem über Monitoring reden.
Ja, ist es so, dass die teureren Geräte natürlich mehr können. Und Ura, um die jetzt zu benennen, es ist auch nicht ein Geheimnis. Wir haben es nicht ganz leicht in Deutschland. Auf der einen Seite ist es cool, dass wir Datenschutz und alles extrem ernst nehmen. Gut so, weil ich habe mir überlegt, warum das so ist, und irgendwann habe ich gecheckt, wir Deutschen, wir sind halt doppelt gebrannt, wir hatten die Nazis, die haben uns schön reingelegt und haben mit dem Geheimdienst die Leute rausgefunden, wo die wohnen und was die machen, und dann hatten wir die Stasi im Osten, genauso, die das auch gemacht haben. Also wir sind sehr sensibel mit unseren Daten und das ist okay, ganz anders als die Amis zum Beispiel. Deswegen können wir im Verband zum Beispiel nicht flächendeckend sagen, wir nutzen jetzt Ura, weil die hosten ihre Daten auf einem zugänglichen Cloud. Ja. Sprich, für das Monitoring, was wir haben, haben wir unseren eigenen Server, um den Datenschutzrichtlinien gemäß zu werden. Das macht es kompliziert. Ja. Und Ura macht ja diese Ura Health jetzt hinten dran, sodass ich die ganzen Daten verknüpfen kann, auch mit meinem Schlaf und mit meinen Bewegungen. Dann gibt es ein Gesamtpaket. Das ist so der Großangriff. Das ist total cool, wenn man damit okay ist, dass die natürlich die Daten dann auch haben. Alles hat seinen Preis, ist zweiseitig.
Ja, das heißt, Monitoring ist schon auch so ein großes weiteres Themenfeld gewesen, richtig? Neben der Einsicht, dass Schlaf und Regeneration jetzt mindestens genauso strategisch gedacht werden muss wie das Training selbst, ist das Monitoring auch im großen Stil jetzt eigentlich Best Practice geworden in dem Leistungssport.
Weil eigentlich klar ist, ich meine, Monitoring, da denken wir jetzt sofort wieder an Cloud und an irgendwelche unglaublichen Sachen. 1960 hat der Coach so ein Buch gehabt, so ein Moleskine-artiges Ding, irgendwas, und da hat er reingeschrieben, heute ist der so und so vielte, und dann schreibt er rein, was Training ist und vielleicht auch, wenn er ein guter war, wie der Athlet ausgesehen hat und was er gesagt hat oder wie es sich gefühlt hat. Und wenn du das nachblätterst, dann kannst du schon sehen, was war, wenn ich jetzt im Mai 25 bin, was war im Mai 24. Das Prinzip ist die Nachvollziehbarkeit des Prozesses, den man induziert, sozusagen, herzustellen. Mhm.
Das heißt, man versucht da schon Querverbindungen zu machen zwischen körperlicher Verfassung, mentaler Verfassung, Training und zum Beispiel dann Wettkampferfolge oder Wettkampfperformance.
Genau. Und wenn ich natürlich insbesondere über Trainability, wie man Neudeutschen sagt, also das über die Readiness nennt sich das auch, wie sagen wir im Deutschen,
Das heißt, abhängig von den Faktoren, wie umfangreich darf jetzt zum Beispiel ein Training sein?
Genau. Mache ich jetzt ein Peak-Training, wenn der Athlet wirklich sagt, puh, ich fühle mich wirklich schlecht. Und das kann viele Gründe haben. Also man denkt immer an Training und an Muskulatur. Mhm. Wenn ein junger Athlet gerade in Trennung mit seiner Freundin ist, wenn die Oma gestorben ist, wenn er sein Auto an der Ecke geschrottet hat, es gibt viele Gründe, die einen zu Recht stressen. Mhm. Und wenn ich allgemein, es gibt keinen spezifischen Stress, wenn ich allgemein gestresst bin, was ich zum Beispiel mit Cortisol messen kann, brauche ich aber nicht. Wenn ich den angucke, dann sehe ich das schon. Er sagt, ja, ich weiß auch. Und dann ist die Ansprechbarkeit für Training verringert. Das heißt, das zu ignorieren und trotzdem das harte Training, was auf dem Plan ist, durchzuziehen, das kann ich machen. Das wird aber dann nicht den Erfolg haben, wie wenn der Sportler entspannt ist. Das gilt auch für Schlaf. Es gibt Untersuchungen darüber, wenn ich nicht genug geschlafen habe, dass dann das Training nicht in der gleichen Art und Weise wirkt, wenn ich out bin. Das ist
Das heißt, ich habe nicht den gleichen Trainingseffekt sozusagen, ohne diesen regenerativen Teil.
Weil der halt auch einen Teil seiner Energie dafür nutzen muss, dass er alltagsfähig ist und fit ist, wenn du müde bist die ganze Zeit. Und hilft der Kaffee nichts.
Und sag mal, ein sehr guter Trainer, wenn er zum Beispiel sieht, mein Athlet ist jetzt heute irgendwie schlecht drauf oder der hat sich zum Beispiel von der Freundin getrennt und ist einfach total am Boden zerstört, emotional am Ende. Wir können das Training so nicht umsetzen. Was macht dann so ein guter Trainer mit seinem Athleten? Hilft er dem irgendwie anders oder wird das Training einfach nur um den Tag verschoben? Was sind da so deine Erfahrungen, was da am besten funktioniert?
Also in der Regel ist der Top-Trainer, derjenige, der gut im Kontakt mit seinem Sportler ist. Wenn ich jetzt Athlet sage, dann gilt das immer für die weibliche Form auch natürlich. Mhm. Dass er das nicht ignoriert und sagt, es ist mir Latte, das steht auf dem Plan, wir machen das jetzt. Und dann kann man natürlich sagen, boah, der hat sich verletzt, der kann halt nicht viel ab. So war das oft, so geht das nicht. Wenn ich also nur ein paar wenige Top-Leute habe, dann muss ich die hegen und pflegen, weil ich habe nicht 30 von denen, sondern ich habe zwei oder einen. Und wenn der sagt, ich fühle mich nicht, dann wird der gute Trainer versuchen, vielleicht kurz mit dem in Kontakt zu kommen und rauszufinden, um was es da geht, ohne dem auf den Nerv zu gehen. Also vielleicht in der Art dessen, was der Preis gibt, wo das herkommt und dann vielleicht mit ihm zusammen zu überlegen, wie der Tag dann sein kann. Machen wir das oder machen wir das nicht? Sollen wir 8x1000 rennen oder machen wir nur 6x1000 oder stellen wir das um?
Ja.
Ich habe das Vergnügen gehabt, in den 80ern als älterer Mensch mit Mark Allen, der ja der vielleicht bekannteste Ausdauerathlet aller Zeiten war, 7-fach Ironman und was weiß ich, großartiger Typ. Mhm. Der hat bei einem Kumpel von mir gepennt, als er sich für den Köln-Triathlon vorbereitet hat, haben die den eingekauft für viel Geld und es war so ein kleines Show-Event. Dann durften die mit ihm trainieren und am Dienstag stand Radfahren auf dem Programm und dann sind die gefahren, die waren happy, sind hinter dem so ein bisschen hergefahren und nach 20 Minuten oder so meinte der, Jungs, ich fahre zurück. Heute ist irgendwie nicht richtig. Dann dachten sie, was ist denn heute los? Weil auf dem Plan steht 100 fahren oder 120, weiß ich nicht. Dann haben sie ihn gefragt und er meinte, das hat sich nicht gut angefühlt. Ich bin einfach nach Hause gefahren und habe ein bisschen telefoniert und ein paar Termine gemacht und habe einen kurzen Lauf gemacht. Das ist die Kunst. Wenn ich so eng bei mir bin, dass ich das selbst einjustieren kann, das ist das Ideal, hat man sehr selten.
Ja. Ja, und du hast gerade jetzt eben schon die Beziehung zu den Trainern und diese Teamarbeit eigentlich, was es ja wirklich ist, erwähnt. Wie wichtig ist denn zum Beispiel diese zwischenmenschliche Beziehung? Wie viel Einfluss hat das zum Beispiel auf die Leistung, aber eben zum Beispiel auch auf die Gesundheit, was ja im Grunde genommen den strategischen Erfolg sichert, richtig? Die Gesundheit, das hattest du mal in einem Gespräch mit mir auch erwähnt. Wie wichtig ist dafür diese Trainer-AthletInnen-Beziehung?
Je besser die Beziehung, je höher die Qualität in dieser Beziehung, desto mehr kann ich einfach absichern, dass der Athlet im richtigen Bereich sich befindet, dass also Belastung und Erholung gut gesteuert sind und dass das nicht fehlgeleitet ist. Mhm. Ja, wenn der gestresst ist und ich spreche nicht mit dem, dann weiß ich das nicht und dann ziehe ich halt durch, was auf dem Plan ist. Und insbesondere Frauen und auch junge Frauen sind sehr trainingsfleißig. Also wenn dann der Trainer sagt, wir machen heute noch extra mehr, dann machen die das. Dann sagen die nicht, ja, nee, aber ich fühle mich heute nicht gut. Jungs sind ein bisschen fauliger, so meine Erfahrung. Mädchen sind eher fleißig und liefern. Ja? Mhm. Also muss man in Kontakt kommen, um das rauszufinden. Das ist wichtig.
Mhm. Und du hattest auch schon mal erwähnt, dass zum Beispiel das Thema Zyklus der Frauen auch vermehrt jetzt beachtet wird. Würdest du das auch als so einen großen Thementrend oder so bezeichnen, der sich also den Weg gefunden hat in die Best Practice auch im Spitzensport?
Ja, das ist ein großes Thema. Interessant,
weil auch da hängt das ja wahrscheinlich von, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil auch da hängt es ja wahrscheinlich auch von der Qualität der Beziehung auch zum Trainer ab, richtig, dass ich überhaupt solche Daten irgendwie mit dem teilen möchte. Zumindest würde ich mir das jetzt so vorstellen, weil es ist ja schon ein sehr intimes Thema.
Also eigentlich ist es nichts Besonderes, weil wir wissen, dass junge Frauen ihre Tage bekommen und dass das damit zu tun hat, dass die in der Konsequenz Kinder austragen können. Und wenn das Ei nicht befruchtet ist, dann wird das abgestoßen und dann haben die ihre Tage und bluten. Und es ist individuell unterschiedlich. Ich habe nun jetzt drei Töchter und die eine hat immer geblutet wie verrückt und ist halb gestorben. Und bei der einen war es so und bei der dritten war überhaupt nichts. Die reitet und hat einen Gaul und das spielt keine Rolle für die. Ja. Das heißt, es gibt hier kein Gut oder Schlecht. Es ist Tatsache, dass es den Rhythmus gibt und dass man unter Umständen darauf Rücksicht nehmen sollte. Insbesondere, eben wenn das mit Verstimmungen einhergeht und durchaus mit Schmerzen. Also wir haben Sportlerinnen, die halt dann richtig leiden. Und man kann natürlich dann sich eine Ibu reinfeuern und das machen, aber so sollte das nicht sein. Ja. Das spricht der Kontakt zum Trainer, zur Trainerin und in der Regel sind es Trainer. Also wir haben mehrheitlich Trainer weltweit. Ja. In überwiegender Zahl in der Leichtathletik, bei uns 85%, würde ich sagen. Ich will mich nicht drauf festnageln lassen, aber tendenziell ist es ein Trainer und eine Sportlerin. Und insbesondere jüngere Sportlerinnen sprechen nicht so richtig darüber. Ja. Sprich, muss man das Vertrauen herstellen, dass das eine Normalität ist und dass man zumindest sagen kann, dass man Tage hat. Ja. Es geht ja ziemlich weit, es ist ein großes Thema und weil auch diskutiert wird, dass man sich an bestimmten Phasen des Zyklus dann, dass man verletzungsanfälliger ist als Frau, das ist unklar, das wissen wir alles nicht, es kann so sein, sind gerade einige Untersuchungen am Laufen und das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat das als großes Thema aufgemacht, die Andrea Schumacher, die neue Leiterin. Und das ist gut, weil das ist ein Thema, was wir brauchen.
Ja.
Aber man sollte, glaube ich, nicht übers Ziel hinausschießen. Wir sind ja immer gleich dann und es gibt einzelne Athleten, die dann erzählen, dass sie Athletinnen, dass sie am Zyklus ausgerichtet trainieren und dass das jetzt den großen Schritt nach vorne gebracht hat. Ich bin skeptisch, ob wir am Zyklus ausgerichtet trainieren können, weil wenn man sich vorstellt, man hat eine Trainingsgruppe mit einem Dutzend Mädchen und wenn ich das dann alles ausrichte, weiß ich nicht. Nun habe ich auch gelernt, dass sich der Zyklus in so einer kleinen Herde annähert. Und wenn die viel miteinander sind, dass die dann einen angenäherten Zyklus haben, interessanterweise. Interessant. Manchmal gleich im Trainingslager, dass also der Zyklus der Frauen, die die Zimmer teilen, dann derselbe ist. Also spannende Sachen.
Interessant.
Zeigt, dass es eine Größe ist, aber es ist nicht die entscheidende Größe. Es ist ein Einflussfaktor. Und wenn das nicht eine Behinderung ist, eine Beeinträchtigung, warum soll ich dann ein großes Ding draus machen? Ja. Ich habe einen Kongress bei Momentum in Köln, durfte ich dabei sein, ein bisschen beitragen. Da war die Kollegin aus Finnland, die dann meinte, das fand ich sehr cool, die Skandinavier sind manchmal unprätentiös praktisch. Ja. Ich meine, wir haben nicht nur Speere und Kugeln und Handtücher dabei, sondern wir haben auch so eine kleine Hygiene-Toolbox und da sind Tampons drin und Binden, weil wenn es halt passiert, dass du im Training bist und du hast deine Tage und du möchtest nicht deine Wäsche durchbluten, wenn du ein junges Mädchen bist, also ist es da und so ist schon der erste Schritt der Normalität. Fand cool. Also da müssen wir kleine Schritte machen, um das mit einzubauen.
Ja, klar. Gerade wenn Frauen trainieren, ne? Also meistens sind die Trainingslager ja auch nicht gemischt, sondern wahrscheinlich nach Geschlechtern getrennt.
Oder wenn es gemischt sind. Also die meinte, dann sind halt Jungs dabei, die sehen, das ist da auch und dann gibt es so eine Interaktion, weil das so eine Normalität ist. Und sie meinte, das fand ich gut. Wir haben mehrheitlich sind es Männer, die trainieren. Also sind es auch viele von den Sportlern, die jetzt hier sind oder einige von denen, die da Trainer werden. Und dann ist es schon eine Normalität. Also man muss lange denken, langfristig und kann das durch jetzt wenig spektakuläre Intervention so anfluten, wenn man so möchte.
Ja, 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 verstanden. Mhm. Ja, und ich meine, klar, PMS, das sind halt auch Themen, die dann eben auf emotionaler und psychischer Ebene relevant sind. Ja, das heißt, das Thema mentale Stärke, ich kenne das aus eigener Erfahrung am eigenen Leib. Ich richte mittlerweile meinen Kalender auch etwas nach meinem Zyklus aus, einfach weil ich gemerkt habe, es gibt einfach gewisse Kalendertage, da sollte ich zumindest mir die Freiheit lassen, zu entscheiden, was ich an dem Tag mache und mir nichts aufzwängen. Finde ich eine total coole Idee, das halt generell mal ins Leben zu übertragen, auch in den Arbeitskalender, so wo es halt geht. Es geht natürlich nicht immer. Aber grundsätzlich erstmal cool, dass es sich so entwickelt und auch schön zu sehen, dass es immer mehr wird.
Ist eigentlich klar. Also und das ist ein bisschen der Sachverhalt, das, was im Spitzensport gilt, das ist ja kein, das ist ja nicht auf dem Mars, das sind dieselben Menschen, die sich in einem Hochleistungssetting treffen. Wenn ich jetzt, du als Businessfrau, wenn du eine lange Reise hast und du startest aus München und du musst nach Berlin und das ist nächste Woche und du weißt, du hast am Mittwoch deine Tage und du hast vielleicht, ist jemand, der da stark reagiert und leidet, warum sollst du dann deinen 16-Stunden-Tag, wo du reist und Hotel und zwei Meetings genau an diesem Tag machen, wenn du es dir aussuchen kannst?
Genau.
Das ist, glaube ich, ein bisschen die Erkenntnis, dass man da sowas konfiguriert und das ernst nimmt.
Ja, genau. Deswegen übertrage ich mir jetzt zum Beispiel diese Tage immer in meinen Arbeitskalender, wo ich dann sozusagen direkt eine Quelle habe, aha, Achtung, und dann kann ich das direkt, respektieren sozusagen beim Termine legen. Ja, genau. Du hast mir bei unserem letzten Gespräch auch zum Beispiel erzählt, dass ihr auch mit psychometrischen Daten arbeitet. Gehört das mit zum klassischen Monitoring? Habt ihr da sozusagen auch eine Lösung in der Box, wo sich dann die Trainer bedienen können? Und wenn ja, was heißt das genau?
Also die Psychometrics im Neudeutschen ist einfach die Skalierung der psychischen Leistungsbereitschaft von Tag zu Tag. Also man denkt dann an irgendwelche fancy Tools. Wir sind Basics, aber Basics ist dann in der Regel sogar besser als die fancy Tools. Wir fragen, also wenn du morgens fragst, wie viele Stunden hast du geschlafen? Hast du gut geschlafen? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich muskulär? Das kann ja sein, du hast ein hartes Lauftraining gemacht, aber du fühlst dich trotzdem gut. Du bist natürlich nicht locker nach einem harten Lauftraining. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen feste Muskulatur, trotzdem bist du okay. Also diese Differenzierung gibt dir dann einen Einblick, was ist. Und dann kommen die Fragen, fühlst du dich okay oder bist du gestresst? Am Anfang ist vielleicht komisch, weil die Sportler dann denken, warum soll ich das beantworten? Naja, genau deswegen, weil Stress und Trainingsansprechbarkeit auch korrelieren. Und natürlich können wir das messen. Wir können morgens im Trainingslager die alle tanzen lassen und ich kann meinen Kasten aufbauen und alle kriegen dann einen Abstrich und wir messen das und nach 24 Stunden können wir ein Profil aufsetzen. Wenn ich aber sehe, wie die runterkommen, und das ist ein Zitat von meinem sehr geschätzten Kollegen Steven Seiler von Norwegen, Norway Toppenteam, der meint, wenn man dann sieht und die stellen schon die Haare und die kommen so runtergeschlurft und die löffeln so in ihrem Joghurt und sind so halbtot, junge Menschen, dann weiß man schon, die sind sehr belastet und vielleicht auch gestresst, dann kann man da hingehen und die fragen, weil normalerweise, selbst wenn die hart trainieren, mit 18 ist man unbegrenzt belastbar, dann sind die immer und haben noch Zeit, da rumzukaspern und machen und tun, meine Erfahrung auch.
Ja,
also,
ja.
Beobachten und fragen ist schneller und natürlich auch kostengünstiger. Also wenn German Athletics, der Deutsche Leichtathletikverband, in allen Trainingslager alle Athleten screenen wollte morgens mit Cortisolprofil und, dann müssen wir unsere ganze Kohle dafür aufwenden. Das können wir nicht.
Ja, klar. Ja, der einfache Weg ist ja manchmal der beste. Ja.
Absolut. Und auch hier gilt wieder, so ein Cortisolprofil ist schon cool und man kann das vielleicht dann auch mit Businessleuten machen, die im Dauerstress sind, das gar nicht so merken. Man kann sagen, hey, du bist einfach im oberen Bereich hier. Ja, das ist normal. Ja, dann ist halt die Normalität in den oberen Bereich gerutscht. Im Spitzensport ist es unmöglich. Im Business versucht man das durchzuhalten. Und dann das Empfinden mit dem wieder abzugleichen und in die Normalität wieder zurückzukommen. Dafür ist es gut.
Aber das würdet ihr sozusagen dann erst zum Einsatz bringen, wenn ihr merkt, das ist jetzt irgendwie auf Dauer ein Problem geworden oder so, da müssen wir jetzt vielleicht mal wirklich datengetrieben irgendwie arbeiten. Das ist super spannend. Und Was hat das dann für eine Konsequenz, wenn ihr zum Beispiel eincheckt mit denen morgens und ihr merkt, so, der ist nicht gut drauf, der ist irgendwie sehr gestresst, beispielsweise, bei dem ist privat irgendwas passiert oder so. Hat das dann auch einfach nur Auswirkungen auf den Trainingsplan, auf die Belastung, die ihr dem Sportler, der Sportlerin an dem Tag zumutet? Oder ist es dann eher auch etwas, was man dann in einem gemeinsamen Prozess irgendwie abarbeitet, sodass er dann bereit ist wieder für das Training? Wie entscheidet ihr das dann?
Also sind natürlich alles super individuell unterschiedlich und es liegt am Trainer. Wir haben oft auch Psychologen dabei im Trainingslager, wenn es ein größeres ist, wenn es also dann Dinge sind, die man in einem Gespräch bearbeiten oder in Bewegung bringen kann, dann wird das oft in dem Dreieck auch gemacht. Der Trainer ist natürlich überfordert damit, alle seine Schäfchen zu screenen und dann zu gucken, wer ist gestresst wegen der Freundin und wer hat einen Motorschaden am Auto und wo ist die Oma gestorben und so. Das sind ja alles Dinge, die wichtig sind, aber die nicht dieses Core betreffen, für was er eigentlich da ist. Ja. Und in der Regel, also der erste Schritt ist einfach, das zur Kenntnis zu nehmen, dass es so ist, um das als einen Faktor mitlaufen zu lassen. Es ist jetzt nicht, dass gleich immer alles umgeschmissen wird. Man kann auch trainieren, wenn man gestresst ist, aber dass es halt nicht kombiniert in eine Schieflage kommt insgesamt. Das ist das Wichtigste.
Okay. Ja. Ja, verstanden. Ja, super toll. Und was nimmst du aus diesen Sachen zum Beispiel irgendwas für dich in deinen Alltag mit? Also wie hast du vielleicht auch dein privates Leben irgendwie verändert, wenn du all das gelernt hast, was du jetzt die letzten 20, 30 Jahre irgendwie gelernt hast? Was sind da so deine Sachen, die du gerne auch für dich übernommen hast zum Beispiel?
Also das Spannende ist, glaube ich, wenn du Spitzensport dir anguckst, dass das ja ein freiwilliges Setting ist, in dem man versucht, in einem Prozess sich einer Höchstleistung anzunähern. Also im Turnen hat dann ein Andreas Toba, der macht dann halt den 2,5-fachen Salto, was unvorstellbar für dich und mich ist, aber halt nach 12 Jahren kann man das machen, wenn man entsprechend prädispositioniert ist. Also prädisponiert ist. Wir sind vielleicht ein bisschen lang für sowas, die Turner sind ein bisschen kleiner. Oder dass halt ein Marathonläufer dann 2:08 läuft oder vielleicht sogar 5 oder 4. Also das ist so, dass man sich einer Höchstleistung annähert. Aber interessanterweise, und dann denkt man immer an super Technik und super Tools und keine Ahnung, was einen zur Höchstleistung befähigt, ist ein bisschen so wie Longevity auch. Ich bin immer ketzerisch. Du denkst an die blaue Superpille und dies und jenes. Hast du 100 und du bist noch genauso cool wie mit 40 oder 60. Eigentlich sind die entscheidenden Dinge, dass der Prozess gut funktioniert, das sind die Basics. Also man kann bei Hippokrates nachlesen, viel Bewegung, aber nicht zu viel. Jetzt vereinfache ich das ketzerisch. Gute Bewegung, gutes Essen, aber nicht zu viel Essen. Genug schlafen, aber nicht die ganze Zeit pennen. Also dieser goldene Mittelbereich, was auch Gautama, der Buddha, seinen Schülern empfohlen hat, weil da gilt es auch, wenn du ab jetzt dann als Meditierer jeden Tag 20 Stunden auf dem Boden hockst, so funktioniert das nicht. Du musst trotzdem leben. Du musst also den Mittelweg beschreiten. Sprich, du musst als Sportler gut ernährt sein, aber du sollst dich nicht vollfressen. Und du musst auch genug haben, du musst gut sein. Und du musst genug schlafen, aber du sollst nicht 12 Stunden im Bett liegen, weil dann bist du lätschig und kannst das Training nicht machen. So dieses. Und das gilt eigentlich für die, als Basis dessen, was sie tun, aber auch für die Businesswoman, den Businessman und auch für mich, der ich viel reisen muss und der ich dann zu Hause bin. Also das Belastung und Erholung einzupegeln, das ist das A und O für uns.
Ja.
Hund und Katz können das deutlich besser. Ich habe hier zwei Wildkatzen angezündet.
die folgen noch ihren Instinkten.
Ich sehe, und da ist der Podcast und so, shit, wo ist mein Mikro? Und da muss ich mein Handy noch ausmachen. Und dann merke ich, dass die denken, ich habe sie nicht alle. Und stimmt auch. Weil normal, die hocken hier und wenn die Hunger haben, dann fressen die. Und wenn sie müde sind, dann pennen die. Und das ist ziemlich cooler
als das. Wir haben uns, klar.
Das merken, richtig. Und das ein bisschen ernst zu nehmen auch. Ja.
Ja.
Selbstironisch.
Ja. Ja, klar. Absolut.
Das habe ich gelernt. Und das ist gut.
Ja, sich die sehr komplexe Welt einfach auch mal weniger komplex gestalten vielleicht.
Ja. Und das ist nicht Wissenschaft. Wir können das alles messen. Ich habe schon eine Idee, wenn ich morgens aufwache und immer noch gähne die ganze Zeit, dass ich halt zu wenig oder schlecht geschlafen habe. Und wenn ich vor dem Wecker aufwache, 5 Minuten vorher, oft so, dann ist es, weil es genau richtig war und genug ist. Das ist das beste Anzeichen im Übrigen.
Ja, wenn die Leute sagen, wie das liebe ich.
Guck, wie viel du im Urlaub schläfst, wenn du dich nicht noch dreimal umdrehst, sondern wann du das erste Mal die Augen aufmachst. Und dann hast du eine Idee, wie dein Zeitraum ist.
Ja. Jetzt habe ich, weil du jetzt gerade nochmal über den Aufwachzeitpunkt gesprochen hast, war das Thema Chronobiologie zum Beispiel auch mal relevant bei euch?
Ist natürlich ein Thema, wenn du interkontinental reist, kommst du da nicht drum. Also du musst wissen, wenn du, wir haben jetzt World Relays gehabt in Japan, also die Sprintwettbewerbe, wo die WM-Plätze vergeben werden. Das ist jetzt mittlerweile alles so ein Ranking, wo man wie viele Punkte kriegt und ob man dann am Ende zu Olympia kann oder nicht. Ja. Also stellt sich nicht die Frage, ob du hingehst, sondern nur wie früh und wann und wie. Und da haben wir natürlich einen relativ einen professionellen Prozess, in dem wir ein Pre-Camp machen auf dem Weg dorthin und dann in der Zeitzone uns schon befinden. Also nicht, ich war nicht dabei, aber ja, vor 4 Jahren war ich dabei. Dass man dann chronobiologisch schon wieder die Uhr dorthin gedreht hat, diese Stunde pro Zeitzone, dass man dann performen kann. Entweder man fliegt direkt hin und macht das direkt, aber dafür ist es zu weit, oder aber man passt es an. Das ist ein großes Thema und das gilt für den Normalmenschen auch. Man kann natürlich unter der Woche um 6 aufstehen und am Wochenende dann Party machen und bis um 11 pennen, geht schon. Aber wenn ich meine Uhr immer verschiebe, ist es für den Organismus anstrengender, als wenn ich das in einem engeren Raster habe. Also ich als älterer Mensch, ich gehe jetzt nicht mehr so viel Party machen. Ich stehe unter der Woche um 7 auf und am Wochenende um 8 meistens, weil ich halt dann bis um 12 wach. Aber der Volksmund ist nicht dumm. Der Schlaf nach 12 ist der wichtigste. Das ist, was die Schlafbiologen und die Schlafmediziner auch so nachgewiesen haben. Ja, ja, klar. Also wenn du bis um 3 aufbleibst und du sagst, macht dann nichts, dann penne ich halt bis um 10, bis um 12, dann habe ich bis um 11, dann habe ich meine 8 Stunden drin. Nominell aber was die Erholungsfähigkeit angeht, nein. Das ist eindrucksvoll natürlich bewiesen durch Schichtarbeit. Wenn du immer Nacht arbeitest, dann ist die Lebenserwartung deutlich geringer. Dann stellt sich Bluthochdruck ein tendenziell und einfach, weil man dafür nicht gemacht ist. Man kann das machen, aber das entspricht nicht unserer Grundausrüstung sozusagen. Und das Reisen auch nicht, klar, ist so.
Also das, was ich irgendwie letztens gelesen habe, das war genau andersrum, dass diese Stunden vor 12 Uhr tatsächlich so wertvoll sind. Deswegen versuche ich zum Beispiel immer vor 12 Uhr im Bett zu sein. Also sowieso mit meinen 2 kleinen Kids. Ich versuche gerade jede Stunde Schlaf zu kriegen, nachzuholen, die ich irgendwie kriegen kann. Und versuche wirklich spätestens um 10, spätestens um 10:30 im Bett zu sein. Und dann ärgere ich mich auch immer schon ein bisschen, dass ich noch nicht im Bett bin. Genau.
Ich gebe dir recht, ich wollte das nicht, also wenn du sagst, naja, von 10 ist am besten, dann gucken die Leute an und denken so, das ist ein typischer Spinner, so ein Wissenschaftler, was weiß denn der bei mir, ich bin so und so und so. Also wenn du in einem Akt begrenzter Torheit dann sagst, das Fenster ist von 2-4, ist es auch, das ist Core, weil der Schlaf geht halt dort zu Ende um 5, da wachst du öfter auf und der Schlaf nach 5 ist nicht der Schlaf vor 4, also 12 und 4 eigentlich. Ja. 11 und 4 oder vielleicht auch 10 und 4.
Ja.
Richtig, aber 10 ist für die meisten realistisch, außer sie müssen sehr früh aufstehen. Aber also ich gehe um 11 ins Bett zum Beispiel, da werde ich von alleine müde, immer schon. Mhm. Und Studi nimmt, trinkst du dann einen Kaffee und dann gehst du noch raus, aber eigentlich war das für mich cool, dann zu pennen.
Ja.
11, 7, so war immer schon so.
Ja. Und sag mal, wenn du jetzt mal einen Ausblick geben könntest auf Themen, die zum Beispiel einfach noch aus deiner Perspektive super viel Potenzial haben und wo ihr gerade vielleicht so am Anfang steht, dir irgendwie in den Spitzensport zu bringen. Was sind das so für High-Potential-Themen?
Das ist wahrscheinlich das Thema unserer Spezies. Ich habe es mit Hund und Katz angedeutet, dass wir eine getriebene Spezies sind. Wir haben das Denken gelernt und das ist cool. Deswegen können wir ein Flugzeug bauen und können nach Amerika fliegen zu unseren Kumpels und wir können jetzt hier einen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, wo du bist, in München wahrscheinlich oder so.
Und in Berlin.
Das ist, weil es egal ist, aber wir treffen uns in dem Kontinuum, was wir technisch uns ermöglicht haben. All dies hat einen Preis auch, dass wir nämlich immer nicht wirklich hier sind, wo wir gerade sind. Ich hier, just im Augenblick in Dänemark, wo mein Familienwohnsitz ist, aber ich habe in Hannover eine Arbeitswohnung und ich könnte auch im Schwäbischen sein, in der Einliegerwohnung meiner Eltern. Also das alles ist cool, aber das kommt mit einem Preis. Hund und Katz haben das nicht. Die sind, wo sie sind und dann sind die da und dann ist es relativ einfach. Sprich, diese Zentriertheit wiederherzustellen, dass ich bin, wo ich bin und die Qualität auch dessen wahrnehmen zu können, wo ich bin. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Training und auf Leistung. Wenn ich die Dinge so, wie der Volksmund sagt, auf der linken Arschbacke mache, dann sind sie auch nur die Hälfte. Also ich kann nur, Finger der Time, sagt der neue Deutsche, ich kann nur eine Sache richtig gut machen. Und wenn ich ins Training gehe, würde ich mich aufs Training konzentrieren. Und nicht drauf, dass ich gleich nachher das mache und so mache und dann muss ich noch und dann gibt es den Podcast und diese Sache und dann die nächste Sache und dann die nächste. Mhm. Wir wissen das. Aber der Alltag ist so, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, das zu machen. Manchmal geht es ganz gut, in der Regel geht es schlecht.
Und das heißt, diese Achtsamkeit, diese mentale Klarheit, diese Präsenz, darum geht's.
Und es gibt viele, das ist natürlich gerade auch eine Sache, die hip ist und jeder ist heute ein Mindfulness-Trainer und man kann dann so einem Wochenende, dann wird man zum Experten. Eigentlich hat das mit Wissenschaft nichts zu tun. Also wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wir können sowas messen auch natürlich, weil wir müssen alles messen und dann können wir es beweisen. Ja. Aber das ist old wisdom. Wir wissen, dass das funktioniert und jeder kennt das, dass er manchmal im Flow, wie man sagt, irgendwas abarbeitet und dann machst du 4 Stunden und es so, das geht so wie im Bogen und die Resultate sind beeindruckend. Und manchmal quälst du dich und du hockst in Gedanken und du kriegst nichts hin. Das gilt für den Spitzensport auch, weil der Hochleistungsmodus ist der Modus im Flow. Und das ist der Modus, wenn du bei dir bist und wenn du das tust, was du tust und das, was anderswo ist, außen vor lässt. Dass du also nicht plötzlich denkst, mein Knie zwickt, hoffentlich hält es und auf der Bahn 3 jetzt am Start, ich habe gehört, die war im Trainingslager und die sieht gut aus, die hat gute Beine, vielleicht hätte ich mehr trainieren sollen. Plötzlich ist schon schwierig, bin ich nicht hier, kann ich nicht optimal performen, wenn ich das alles ausblende und ich bin hier und versuche abzurufen, was ich trainiert habe, zu 100%, dann geht das. Ja. Und diesen Prozess dorthin zu kommen, die Wahrscheinlichkeit dorthin zu kommen, zu verbessern, das kann man trainieren. Ja. Flow mag ich ganz gerne, weil da kann jeder was mit anfangen. Das ist so was Fließendes. Ja. Wenn man Sportler danach fragt, dann sagen die, das lief wie am Schnürchen von ganz alleine. Genau so ist das. Das kann ich nicht pushen und das kann ich nicht zwingen. Das funktioniert dann. Und wenn ich es zwinge, dann funktioniert es nicht, weil das ein kognitiver Vorgang ist. Ja. Ich habe es ein bisschen schwer mit diesem Mindfulness, dass man das beobachtet und dann und schon in Ordnung, ich verstehe das Konzept dahinter, aber ich glaube, das greift kurz und die meisten Menschen glauben, das funktioniert so, aber sie können dann am Ende das nicht richtig verfolgen. Ich mag den Begriff, das mit der Mental Silence.
Also nicht richtig abrufen, meinst du? Ja,
also das fruchtbar machen, so richtig. Ja. Mhm. Am Ende ist es simpel, wenn du dich hinsitzt und du machst gar nichts und du weißt, ich mache jetzt auch nichts und du zwingst dich. Das ist Qual, das ist hart, weil wir machen immer irgendwas, sind irgendwie beschäftigt und keine Ahnung und sich einfach nur hinsetzen und so, jetzt bin ich mal bei mir, wer ich so bin, wie ich hier so, nichts. Und dann bin ich in meinen Gedanken, was ich gemacht habe und was ich machen will und. Das ist alles, was wir nicht tun sollen. Das ist nicht, das ist Mental Science. Ja. Das sind Gedanken anderswo sein. Das ist schon in Ordnung.
Aber ist das nicht vielleicht der Prozess dahin, also dass man der Weg sozusagen zu Mental Silence ist sozusagen dieses mentale Aufräumen und zu sehen, der Gedanke kommt, alles klar, der darf auch weiterziehen, den schicke ich auch weg. Okay, also bis man dann realisiert hat, was eigentlich alles da ist, bis man das dann alles wegschicken konnte und dann kommt man sozusagen zu diesem Punkt Mental Silence. Ich habe das eher immer so als so diesen Prozess empfunden, aber ich verstehe natürlich, was du sagst, dass natürlich auch über Bewegung beispielsweise ja auch ein guter Weg sein kann oder Aktivität ein guter Weg sein kann, auch in diesen meditativen, mental klaren, mental ruhigen Zustand zu kommen. Und das ist wahrscheinlich auch im Sport so ein bisschen der Punkt, weil es geht ja um Bewegung.
Genau, ich habe mich sehr, sehr lange damit schon beschäftigt und bis vor, ich habe mal eine Bewerbung gemacht, das ist so 25 Jahre her und dann habe ich das reingeschrieben und mein Freund, der war im Businessbereich, der meinte, du bist total verrückt geworden, du kannst nicht da reinschreiben, dass du Meditierer bist und so eine Kurse machst und so. Da denkt man, Psycho oder du bist so ein ESO, kann sein, wenn dein Chef ist und der dann kriegst du deswegen den Job nicht. Heute ist es cool, wenn man das da reinschreibt, so, wow, okay, der beschäftigt sich mit der irgendwie, also die Zeiten haben sich geändert und das ist sehr cool, weil ich glaube, das ist das Top-Thema für unsere Spezies, im Spitzensport auch, aber generell, dass wir mehr Qualität generieren können, dass die Dinge mehr Qualität für uns bedeuten können, weil wir sie besser wahrnehmen und nicht die ganze Zeit passen von links nach rechts und so. Einfach sitzen und von einem Scheibe Brot abbeißen und schmecken, wie es schmeckt, anstatt schon dran zu denken, dass ich mir gleich noch einen Kaffee machen möchte.
Ja,
der Schüler hat seinen Meister mal gefragt, das ist aus dem Zen und das finde ich so cool, weil das genau erklärt, um was es geht. Der Schüler sagt, Meister, erklär mir doch mal, wie das ist, wenn man ein Meister ist. Dann sagt der Meister, ja, das ist so, ich stehe morgens auf und dann wasche ich mich und dann gehe ich davor und dann mache ich mein Frühstück und setze mich hin und frühstücke und dann gehe ich weiter und dann schneide ich Holz für abends und dann mache ich dies und jenes. Und dann sagt der Schüler, was ist denn da dran besonders? Das mache ich auch, das macht doch jeder. Dann meint der Meister, nee, das machst du nicht. Du stehst auf und dann denkst du schon ans Frühstück und dann setzt du dich ans Frühstück und während du beim Frühstück sitzt, denkst du dran, dass du noch Holz schneiden musst. Und während du zum Holzschneiden gehst, denkst du schon dran, dass du nachher noch die Wiese da hinten mähen musst. Das heißt, du bist immer woanders, nicht da, wo du gerade bist, nur du merkst es nicht. Und da kommen wir darauf hin, was du angedeutet hast. Du musst erst erkennen, dass es so ist und dass das nicht optimal ist und dann kannst du vielleicht bereit werden, das zu ändern.
Ja.
Und wissen, wie es geht, ist nicht schwierig. Jedes Kind kann das. Wenn man am Sandkasten vorbeigeht, am Kindergarten, dann sieht man, wie das geht. Weil die Kinder können das. Aber die verlernen es dann, weil die ja denken lernen müssen, weil sie dann Mathe können müssen und so.
Genau. Ja. Das heißt, was wir alle vom Spitzensport lernen können und das so zum Abschluss, leider sind wir schon am Ende des Gesprächs, aber das nochmal so zum Abschluss. Ich mag immer jeden Gast fragen, was er den Hörerinnen und Hörern empfiehlt, was sie aus diesem Podcast oder generell von dieser Person, von dir jetzt mitnehmen sollten in ihren Alltag. Das heißt zum einen mal erkennen, wenn man gerade nicht im Hier und Jetzt ist, sondern ganz woanders und das eventuell ein bisschen ändern. Damit bringt man mehr Qualität in sein Sein, richtig? Und welche Punkte hättest du noch?
Das sind die Punkte, dass man sich bewegen muss, weil dafür ist der Körper da. Deswegen haben wir Muskulatur, dass wir unsere Gelenke ändern können, dass wir was arbeiten können, dass wir befriedigende Tätigkeiten ausüben können. Man sollte sich okay ernähren. Man kann mal feist feiern, aber man sollte in so einem Mittel bleiben. Das gilt für den Schlaf, das gilt für soziale Beziehungen. Am Ende, es gibt dieses Buch, wo die 100 wichtigsten Geschäftsleute befragt wurden und dann haben die alle gesagt, hätte ich es nochmal zu tun, würde ich früher aufhören, weniger arbeiten, würde ich mich um Familie und Freunde mehr kümmern. Das ist, was wir sind als Spezies. Wir sind für gemischte Rudel in 20 bis 30 Größe. Das pflegen, Beziehungen pflegen und dann Spaß haben. Wir haben es manchmal... Ja. Wir nehmen uns zu ernst. Das Leben, es ist gut und es ist auf und ab, aber es sollte Spaß machen.
Ja, und wir nehmen die Leichtigkeit mit und den Spaß, Rainer.
Ein bisschen sitzen einfach. Manchmal sitzen und beobachten ist ganz gut, wenn man sich schwer tut. Man muss sich ja nicht gleich selbst beobachten. Einfach sitzen und gucken, was passiert. Nichts tun, sich vornehmen, ist meine Viertelstunde nichts. Sind wir super schlecht drin. Dann merkt man ein bisschen, wie es so generell ist. Dort ist
der Schluss morgen. Ah, vielen, vielen Dank, Rainer. Das war ein super schönes Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und genau, tausend Dank.
Super, dass du so ein Format auflegst. Ich glaube, wir müssen teilen und mitteilen. Und ich habe Podcasts am Anfang unterschätzt. Ich glaube, es ist total cool. Ja, ich höre auch immer gerne.
Unbedingt. Super. Alles klar, Rainer. Bis dann. Ich danke dir.
Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.